Sie kriegen keine Zeitenwende ohne Veränderungen. Und einige dieser Veränderungen sind übrigens mit Zumutungen verbunden. Und die entscheidende Frage für die Politik ist, ob sie diese Zumutungen einigermaßen gerecht verteilen kann. Es gibt eine gewisse Vollkasko-Mentalität in Deutschland, nach dem Motto, der Staat hat mir alle Risiken, jedwedes Risiko von der Backe zu halten. Das geht aber nicht.
Ich würde Ihnen am Ende gerne eine Chance geben.
Sie wollen jetzt nicht über die Schweiz reden, oder?
Das ist Machtspiel, der Politikpodcast von NZZ und Brost Stiftung. Und mein Gast ist der ehemalige Bundesfinanzminister und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Peer Steinbrück. Und am Tag der Arbeit krempeln wir die Ärmel hoch und klären, wie wir Deutschland reparieren können. Ich bin Sven Präger. Herr Steinbrück, wenn wir auf die letzten Wochen gucken, Bundestagswahl Ende Februar, dann Koalitionsvertrag, Teile der Regierung sind jetzt sicher. Die SPD hat, wir zeichnen das Mittwochmorgen auf, gerade eben zugestimmt, wohl mit großer Mehrheit, dem Koalitionsvertrag. Und kommende Woche gibt's dann auch die Kanzlerwahl. Ist das so der Aufbruch? Also wie viel fühlen Sie Aufbruch gerade in Deutschland?
Naja, alleine, dass es diese Entwicklung gibt, die Sie da geschildert haben, ist noch nicht der Aufbruch. Aber der Hoffnungsschimmer ist, dass, glaube ich, diese Regierung sich sehr bewusst ist, auf die Höhe der Zeit zu kommen. Das heißt, mit Blick auf die internen Probleme, die Deutschland hat, und vor allen Dingen die externen Herausforderungen. Das heißt, ich glaube, dass kein Erkenntnisproblem mehr vorliegt, dass wir weitreichende Veränderungen brauchen, auch Zumutungen. Aber auf den Schritt der Umsetzung warten wir noch. Und das wird die Nagelprobe sein. Fazit, wenn diese Bundesregierung, diese große Koalition das Vertrauen in die staatliche Handlungs- und Funktionsfähigkeit nicht wiederherstellen kann, jedenfalls weitestgehend, und die zentralen Probleme anpackt, dann werden die nächsten Bundestagswahlen zu einer Nagelprobe auf die deutsche Demokratie.
Das heißt im Klartext, im Zweifelsfall kriegt die AfD dann noch mehr Prozente als jetzt schon.
Richtig. Das heißt also, der erkennbare Vertrauensverlust in die staatliche Funktionsfähigkeit, in die Fähigkeit der Politik, Lösungen anzubieten und durchzusetzen, mit Blick auf fundamentale Veränderungen, Klammer auf, ich halte den Begriff der Zeitenwende für völlig richtig markiert, Klammer zu, dann wird es eine weitere Erosion geben zugunsten derjenigen, die daraus Funken schlagen, das wird die AfD sein.
Infos zur Person. Peer Steinbrück ist Jahrgang 1947, ist geboren in Hamburg, hat eine lange politische Karriere hingelegt, saß unter anderem im Bundestag, war eben Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, war Bundesfinanzminister, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, auch Kanzlerkandidat. Und von ihm stammen so Sätze wie, wenn du dich nicht um mich kümmerst, dann verlasse ich dich, deine Demokratie. Oder auch, Warenhäuser sind nicht generell aus der Mode, genauso wenig wie die SPD. Er hat auch Bücher geschrieben, unter anderem Das Elend der Sozialdemokratie, und er hat ein besonderes Verhältnis zur Schweiz. Darauf kommen wir sicherlich noch. Er bringt also sehr viel politische und Lebenserfahrung mit und ist jetzt Mitbegründer der Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Das ist ein Think Tank, der durch verschiedene Stiftungen getragen wird. Den Link packen wir in die Shownotes. Herr Steinbrück, wenn man sich das Papier der Initiative anguckt, dann stehen da solche Sachen drin wie Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau und Effizienz, klare Zuständigkeiten im deutschen Föderalismus, es braucht eine neue Sicherheitsarchitektur. Also alles Dinge, die wir A, wahrscheinlich unterschreiben würden, und B, von denen sich auch viele so im Koalitionsvertrag wiederfinden. Wenn wir uns mal ein Highlight für den Staat rauspicken, so ein neues Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, glauben Sie daran, dass das gelingen wird?
Es muss gelingen. Entschuldigen Sie, wir haben in Deutschland eine irrsinnige, ein Defizit an Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung gegenüber insbesondere anderen Ländern in Europa. Nehmen Sie die skandinavischen, nehmen Sie die baltischen Länder. Das hat auch ein bisschen was mit dem deutschen Föderalismus zu tun, wo wir viele Insellösungen haben. Wir werden auch mit Blick auf die Wirtschaft die Herausforderung dieser Digitalisierung aufgreifen müssen. Und das bedeutet, dass wir endlich zentrale Zuständigkeiten haben, ein Ministerium, das auch über ein eigenes Budget, über eine gewisse Durchgriffsmöglichkeit verfügt, auch mit Blick auf die damit verbundenen Verwaltungen. Das heißt, ein solches Digitalministerium und auch gleichzeitig für die Modernisierung der Verwaltung hätte es schon vor 4 oder 8 Jahren geben müssen.
Aber wenn man jetzt genau auf diese Details zum Beispiel guckt, also gibt es diesen Durchgriff, gibt es übergreifende Personalkompetenzen, wie sieht das mit der Budgetierung aus? Also möglicherweise gibt es ja genau das nicht für dieses Ministerium. Das ist doch dann wieder nicht der große Wurf.
Nee, da arbeiten gerade viele dran. Also wenn Sie den Präsidenten von Bitkom nehmen, wenn Sie einige Vertreter aus der Wirtschaft nehmen, wenn Sie insbesondere auch unsere Initiative für einen handlungsfähigen Staat benennen, dann dringen wir sehr darauf, dass dieses Ministerium entsprechende Kompetenzen hat. und auch Koordinierungskompetenzen hat, sich durchzusetzen gegenüber anderen Ressorts. Einige davon müssen übrigens Zuständigkeiten abgeben, das ist dann das Problem. Hat das dieses Ministerium nicht, dann ist es zahnlos und dann wird nicht der Effekt herbeigeführt, den wir dringend zur Modernisierung Deutschlands brauchen.
Jetzt haben Sie ja viel selbstpolitische Erfahrung. Sie wissen, was das heißt, so ein Ministerium irgendwie neu aufzubauen. Gibt es da keine Sorge? Also, da muss ein Organigramm gemalt werden, da müssen Leute rekrutiert werden, da müssen, wie Sie sagen, aus anderen Ministerien andere Sachen rüber. Also meine Sorge ist so, also wie lange soll das dauern, bis die handlungsfähig sind?
Ja, aber entschuldigen Sie, wir müssen doch vom Problem kommen und nicht von dem, was an schwierigen Hausarbeiten zu machen ist. Das Problem in Deutschland sind Defizite in der Digitalisierung. Unsere Verwaltung ist nicht auf der Höhe dessen, was andere europäische Länder bieten. Jeder Bürger, jede Bürgerin, die Antragsverfahren zu stellen hat, die auf Termine wartet, weiß genau, wovon ich rede. Und das ist nur ein kleiner Teil mit Blick auf Genehmigungsverfahren, mit Blick auf den Beitrag, den die Digitalisierung zur Entbürokratisierung beitragen könnte. Ich meine, ich muss doch von der Problembeschreibung kommen. Und die Problembeschreibung ist massiv. So, und dann geht es darum, in der Tat die notwendigen Maßnahmen durchzuführen, bis hin zu den Stichworten, die Sie genannt haben. Aber entschuldigen Sie bitte, das ist Handwerk.
Vielleicht ist es Handwerk und trotzdem hat Deutschland oftmals auch gezeigt, dass das im Handwerk manchmal nicht so richtig funktioniert.
Ja, weil es kein Kraftzentrum gegeben ist, hat von mir aus Kanzleramt oder Kanzler oder Kanzlerin oder eine entsprechende Gruppe, die gesagt habe, ich will das durchsetzen.
Ist das jetzt da, mal jenseits der Frage von es muss, aber glauben Sie auch, dass es ist?
Ja, ich meine, ich glaube auch, dass Heiratsschwindler an die Liebe glauben. Also meine Herren, das, was wir bisher in den Gesprächen auch mit Herrn Merz und mit weiten Teilen der Verhandlungsdelegation erlebt haben, ist, dass der Wille da ist. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an.
Jetzt ist ja, was Sie haben gerade, glaube ich, gesagt, seit ein paar Jahren will man das schon machen. Egal, 4, 6, 8 Jahre. Ich glaube, das erste Mal hat man über Digitalisierung, da können wir wahrscheinlich in die 90er gehen. Also das funktioniert jetzt, weil es jetzt muss. Also der Leidensdruck beziehungsweise die Probleme sind so groß, dass es keine Alternative mehr gibt. Ich frage mich, warum soll es jetzt funktionieren, wenn es bislang nicht funktioniert hat?
Ja, aber deshalb kann ich es doch nicht liegen lassen.
Na, das sage ich ja nicht.
Dann kann ich ja morgens im Bett bleiben und die Bettdecke über den Kopf ziehen, wenn ich Ihrer These folge. Also es ist offensichtlich, dass die unterschnittige Digitalisierung, die wir in Deutschland haben, zu einem negativen Standortfaktor wird. Und zwar sowohl mit Blick auf die Wirtschaft, wie mit Blick auf Genehmigungsverfahren und Bewilligungsverfahren, wie mit Blick auf die Dienstleistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist die Lage. So. Und das kann man weiter so vor sich hin wursteln lassen. Dann wird es immer schlimmer und dann landen wir bei dem, was wir eingangs debattiert haben, indem die Bürger sich die letzten Haare vom Kopf reißen und sagen, was ist hier eigentlich los in Deutschland?
Haben Sie Sorge, dass also Deutschland jetzt innovationsfähig sein muss, also eine Fähigkeit an den Tag legen muss, die man jetzt nochmal lernen muss? Also sowas wie Bereitschaft, wir packen das an, wir machen das auch zusammen. Dann kann das ja gelingen. Ist ja jetzt keine Stärke. Ich frage mich, wie innovationsfähig sind wir da?
Ja, wir sind gezwungen und wir haben es ja ein paar Mal bewiesen. Also das ist ja nicht so, dass die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der letzten 40, 50 Jahre nicht gezeigt hat, dass wir zu solchen Anstrengungen in der Lage sind. Also allein die deutsche Wiedervereinigung, gucken Sie sich mal die Geschichte an, unabhängig davon, was dabei nicht gelungen oder falsch abgebogen ist, einverstanden. Oder auch die Agenda 2010 von Herrn Schröder, die Bewältigung auch einer Finanzmarktkrise, all das, was auch mit der Eurokrise zu tun hat. Das heißt, in bestimmten zugespitzten, krisenhaften Zeiten ist dieses Land durchaus in der Lage, sich neu zu orientieren und sich innovationsfähig zu zeigen. Die deutsche Wirtschaft ist über die letzten 100 Jahre innovationsfähig gewesen oder 150.
Wie kriegt man es hin? Umsetzungsfrage jetzt auch. Man wird Unterstützung aus der Wirtschaft brauchen. Man wird wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Big Tech brauchen, um sowas aufzusetzen. Wie kriegt man das hin, dass man da nicht zu viel abgibt, sondern die Kontrolle darüber behält?
Naja, wichtig ist ja schon mal, dass ein Manager aus der Wirtschaft erkennbar der zuständige Minister sein soll. Das heißt,
also
damit findet schon mal eine Verknüpfung ganz wichtig statt zwischen Politik, öffentlicher Verwaltung und der Wirtschaft. Und Sie haben völlig recht. Eigentlich schlagen wir vor, dass unterhalb dieses Ministeriums und angebunden eine Art Digitalagentur eingerichtet wird, die genau die Kompetenzen der Wirtschaft und damit die Praxis zusammenführt mit dem, was die Verwaltung braucht.
Das heißt auch Carsten Wildberger als jemand, der jetzt unter anderem Media Saturn Holding gemanagt hat, ist da aus Ihrer Sicht auch der richtige Mann für?
Ja, das ist die Wahl erkennbar, die es gegeben hat. Und ich habe keinen Zweifel, dass der Mann nach allem, was man gehört hat, dazu in der Lage ist.
Nehmen wir uns neben der Digitalisierung mal eine weitere Baustelle raus, von der ich glaube, dass Sie aus Ihrem eigenen Alltag wahrscheinlich ein Lied davon singen können. Das ist so, wie bürokratiehaft ist denn deutsche Verwaltung? Also braucht es sowas wie ganz streng ausgedrückt, in Amerika gibt es ein Department for Government Efficiency. Also brauchen wir eine DOGE in Deutschland, die das vernünftig umsetzt, weil es sonst nicht geht?
Nein, das ist der zentrale Unterschied. Das, was Trump, Musk und mit DOGE machen, das ist ja, läuft ja auf eine Abschaffung des Staates hinaus. Die wollen den Staat letztlich abschaffen und verwandeln ihn dann in eine Art Technokratie, die Algorithmen gesteuert ist. Oder das ist jedenfalls erkennbar. Uns geht es darum, dass wir natürlich eine staatliche Funktion erhalten wollen. Aber wir wollen einen schlanken Staat, wir wollen einen digitalen Staat, wir wollen einen bürgerfreundlichen Staat, wir wollen einen handlungsfähigen Staat. Und das ist unser Beitrag, den wir leisten. Nicht um den Staat abzuschaffen, sondern um ihn effektiver und effizienter zu machen.
Sie haben neulich mal in einem Gespräch sinngemäß sowas gesagt wie: Die Menschen eines Staates sind nicht nur Kunden, sondern die sind auch Träger des Staates. Wenn mein Kollege Benedikt Neff, mit dem ich das sonst moderiere, hier jetzt sitzen würde, wird er sagen, das ist euer deutsches Problem. Ihr habt eigentlich kein gutes Verhältnis zu eurem eigenen Staat. Ist das ein Problem in Deutschland?
Sie meinen jetzt aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger?
Sowohl als auch. Wie ist das Verhältnis? Also vielleicht ein bisschen mehr aus Bürgersicht zu sagen, ich will vom Staat Regelungen und sag mir, wie ich es machen soll.
Und anschließend beschwere ich mich.
Genau. Ist das ein Problem?
Ja, das ist verbreitet. Also wir haben es mit zwei Seiten zu tun. Wir haben es mit einem Staat zu tun, der teilweise sehr paternalistisch ist und dabei die Bürgerinnen und Bürger zum Teil jedenfalls auch entmündigt und sich dann wundert, dass sie keine Eigenverantwortung wahrnehmen. Wir haben es aber auch mit einer sehr verbreiteten Konsumentenmentalität der Bürgerinnen und Bürger zu tun, nach dem Motto, der Staat muss liefern. Und sie vergessen dabei, dass sie Bestandteil des Staates sind. Dass sie Träger dieses Staatswesens sind, dass sie für das Funktionieren dieses Staates in einer Gemeinwohlorientierung sich einbringen und nicht verlangen können, dass ihnen alle Widrigkeiten kompensiert werden, sondern dass sie in Eigenverantwortung ihr eigenes Leben zu gestalten haben. Diejenigen, die dabei gehandicapt sind, die sollen die Solidarität eines Sozialstaates erfahren, aber bitte auch so schnell wie möglich diesen Sozialstaat wieder entlasten, indem sie mit ihren Fähigkeiten versuchen, für sich selber zu sorgen.
Würden Sie so einen Satz unterschreiben, der heißt, Demokratie ist kein Zuschauersport?
Ja, das sind so Formeln, wo ich nicht gleich drauf springe, sondern ich würde mir wünschen, dass es sehr mündige Staatsbürger gibt, die dazu beitragen, dass dieses Staatswesen funktioniert und ein effektiver und effizienter Staat, der in der Tat die zentralen Funktionen und Dienstleistungen erbringt für seine Staatsbürger.
Sie wissen, wer den Satz gesagt hat wahrscheinlich. Das mit der Zuschauersport ist Robert Habeck jetzt im Wahlkampf gewesen. Ich erkenne da nur eine gewisse Parallelität, also dass man sagt, hey, liebe Bürgerinnen und Bürger, das eine ist zu sagen, der Staat darf sich auch kümmern, aber das andere ist zu sagen, ihr seid der Staat, ihr müsst den mittragen. Das finde ich ist so ein selber Grundgedanke, der sich da durchzieht.
Deshalb komme ich da drauf. Die Ansage fehlt mir zu häufig von der Politik, weil sie sich damit natürlich gelegentlich unbeliebt macht und fürchtet, sie würde damit einigen Bürgerinnen und Bürgern auf die Füße treten. In Wirklichkeit glaube ich, dass es dort klare Ansagen bedarf. Es gibt eine gewisse Vollkasko-Mentalität in Deutschland, nach dem Motto, der Staat hat mir alle Risiken, jedwedes Risiko von der Backe zu halten. Das geht aber nicht. Denn wenn er das täte, dann ist er exakt das bürokratische Monstrum mit Einzelfallregelungen, die ins Nirvana führen, die anschließend beklagt werden.
Darf ich einmal nochmal das Fass aufmachen, wie man das hinkriegt? Also das eine ist ja die Staatsseite, zu sagen, hey, der Leidensdruck ist jetzt so groß, wir müssen das tun. Das andere ist ja die Seite, also wie schaffe ich es, so ein Staats-Bürger-Verhältnis auf Bürgerseite in so eine Mündigkeit zu kriegen? Also das hört sich ja gut an, aber wie kriegen wir das hin? Wie geht das?
Naja, politische Kommunikation, Erklärungen, auch sagen wir mal eine Geschichte zu erzählen, wie ein Staatswesen funktionieren sollte, gehört sicherlich dazu. Aber es gehört auch dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger zunehmend selber zu der Überzeugung kommen, dass es ohne ihre Beteiligung, ohne ihr aktives Mitwirken nicht funktioniert.
Und wie geht das?
Naja, Bildung spielt dabei eine Rolle und ansonsten ist der alte Satz fordern und fördern richtig. Also auf der einen Seite dies zu fördern, auch über die Möglichkeiten, die man hat, über die Ansagen, die man trifft, über das Bildungssystem, über die entsprechenden öffentlichen Einlassungen. Und auf der anderen Seite allerdings auch deutlich zu machen, ich fördere dich gerne, aber du musst versuchen, aus dieser Förderung durch deinen Beitrag wieder aktiv herauszukommen, um dieses Staatswesen dann am Laufen zu halten.
Ihre Initiative, die Sie mit ein paar anderen Elder-Wirtschafts- und Statements sozusagen ins Leben gerufen haben, also Andreas Voskuhle als ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes ist unter anderem dabei. Sie wollen also unter anderem einen handlungsfähigen Staat, das ist so das zentrale Bild. Sagen Sie mal einen Satz, ein handlungsfähiger Staat ist?
Jemand, der mit einem Vertrauensvorschuss gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern arbeitet und nicht mit einem Misstrauensvorschuss. Ansatz.
Ist das gerade so, dass der Staat eher ein Misstrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hat?
Wenn Sie die Vielzahl von Berichts-, Dokumentations- und Nachweispflichten nehmen, dann ist das ein Misstrauensvorschuss. Und wir wollen einen Vertrauensvorschuss. Das heißt, weniger Dokumentations-, Nachweis-, Beweis- oder Nachweispflichten, dafür aber stärkere oder viele Stichproben und stärkere Sanktionen in dem Augenblick, wo die Regeln verletzt werden. Das ist ein Beitrag. Oder bezogen auf den hochkomplexen Sozialstaat zu sehen, wie kann ich Sozialleistungen bündeln, wie kann ich das Antragswesen erleichtern, sowohl aus Sicht der Antragsberechtigten, wie mit Blick auch auf derjenigen, die es zu bewilligen haben. Dieser deutsche Sozialstaat ist so hochkomplex mit 170 steuerfinanzierten Sozialleistungen, dass die Gefahr besteht, dass er an die Wand fährt, wenn er nicht besser gemacht wird.
Ja, oder banal auch als Antragsberechtigter oder Leistungsberechtigter, ich steige nicht durch oder muss so viel Papierarbeit erledigen, dass ich auch gar nicht die Dinge bekomme, die mir in meinem Leben helfen würde, wenn ich sie brauche.
Die mir sogar zustehen. Mhm. Also eine alleinerziehende Frau mit einem pflegebedürftigen Vater hat wahrscheinlich ungefähr 10 oder 11 Ansprüche auf Sozialleistungen. Dafür sind 8 Bewilligungsstellen zuständig.
Ja, super.
Und sie hat es mit 4 verschiedenen Einkommensdefinitionen zu tun. Und diese Sozialleistungen, die sie abrufen darf, sind wahrscheinlich in der Zuständigkeit von 4 oder 5 Bundesministerien. Dann haben Sie einen leichten, nur oberflächlichen Eindruck, was wir da inzwischen alles zusammengebaut haben.
Wenn man da mal für den Moment einen Strich drunter zieht, also Bürokratieabbau, Digitalisierung, Bürgernähe, auch sowas wie, das spielt so am Rande noch mit rein, klare Zuständigkeiten, Stichwort deutscher Föderalismus. Das sind ja Kerngedanken und Forderungen einerseits eben der Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Wissen Sie, wo man die Gedanken noch findet? Explizit genauso.
Die hatte schon vorher auch gelegentlich gegeben, jedenfalls in einzelnen Komponenten. Das heißt, wir bilden uns gar nicht ein, dass wir originell sind.
Das wollte ich damit gar nicht sagen. Die stehen unter anderem fast genauso drin im Wahlprogramm der SPD aus dem Jahr 2013.
Ja, da gab es einen Kanzlerkandidaten, der
wie hieß der nochmal?
Getragen hat. Das ist mir entfallen in einem Anflug von Demenz.
Das waren Sie damals. Das stand damals schon drin. Wahlergebnis war übrigens auch das 2013. Wissen Sie das noch? Was war? Wahrscheinlich wissen Sie das.
25,7%.
Genau, und dann sind Sie 2016 irgendwie aus der Politik raus. Bis dahin haben Sie, glaube ich, das Bundestagsmandat noch gehalten. Da lag die SPD bei 20,5. Und jetzt ist aber die SPD eigentlich seit 2013 durchgehend in der Regierung. Also die letzten 12 Jahre. Schließen wir mal den Bogen zu Ihrer Partei. Was hat denn die SPD nicht so richtig gemacht in den letzten Jahren?
Ich glaube, sie ist mit Blick auf die massiven Veränderungen in Deutschland und um uns herum nicht auf der Höhe der Zeit.
Inwiefern?
Man kann über ein Cannabisgesetz reden, man kann über das Namensrecht debattieren, man kann auch über die Frage der Geschlechterbestimmung reden. Aber wenn man
durchaus nicht, soziale Anliegen im weitesten Sinne.
Ja, deshalb will ich das gar nicht in irgendeiner Form abfällig kommentieren. Aber wenn man sich gleichzeitig nicht um die zentralen Fragen kümmert, die die Mehrheit der Wählerschaft beschäftigen, dann gewinnt man auch keine Mehrheiten. Und man kann aus der Berücksichtigung oder der Addition von legitimen Gruppeninteressen keine parlamentarische Mehrheiten schaffen.
Das heißt, Sie haben das Gefühl, es ist zu zersplittert?
Nein, ich glaube, dass die SPD den Kompass verloren hat. Die zentralen Themen für insbesondere die Wähler, die sie erreichen möchte, wobei die klassische Wählerklientel ja inzwischen in diesen Parteien eher erodiert ist. Die klassische gewerkschaftlich gebundene Arbeitnehmerschaft gibt es nicht mehr so wie vor 20 oder 30 Jahren. Aber wenn man sich um die Sorgen und die Anliegen der Mehrheit der Bevölkerung, derjenigen, die täglich zur Arbeit gehen, die ihre Steuern zahlen, ihre Sozialversicherungsabgaben, die ihre Kinder erziehen, die ihre Kinder auf ordentlichen Schulen haben, wollen, wenn man die Sorgen und Anliegen dieser Mehrheit nicht mehr erreicht und sie stattdessen, ihnen stattdessen, sag mal, weniger wichtige Themen, um nicht zu sagen nebensächliche Themen anbietet, dann muss man sich nicht wundern, wenn die sich andere Parteien suchen.
Jetzt kann man natürlich sagen, man kann das eine tun und das andere ohne das andere zu lassen. Aber Sie würden sagen, so zentrale Themen, die jetzt auch im Wahlkampf eine Rolle gespielt haben, also Wirtschaft und Migration waren die beiden Top-Themen, hat die SPD nicht zeitig genug mit auf die Agenda genommen.
Nein, sie hat zum Beispiel in meinen Augen das Sicherheitsproblem zu wenig beleuchtet. Sie hat in meinen Augen zu wenig den demografischen Druck auf die Sozialversicherungssysteme beachtet. Ich bin durchaus für die Formel, die Sie genannt haben, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber man muss definieren, was ist wichtig, was ist wichtiger.
Ist die SPD Ihre Partei?
Ja, natürlich. Ich meine, diese Bemerkung habe ich nun in meinem Leben zigmal gehört, so ähnlich wie Helmut Schmidt auch. Und entschuldige, ich werde fast ein bisschen darüber ärgerlich. Ich weiß ziemlich genau, weshalb ich in der SPD bin und das seit über 50 Jahren.
Weil
ich glaube, dass diese Partei nicht nur historisch immer auf der richtigen Seite gestanden hat, sondern weil sie in meinen Augen auch die richtige politische Kraft ist, eine Gesellschaft miteinander zu versöhnen. Insbesondere auch in dem Spagat zwischen Arbeit und Kapital. Und mit Blick darauf, auf der einen Seite eigene Fähigkeiten und Begabung sich entfalten zu lassen, aber auf der anderen Seite ein Gerüst dafür zu geben, dass diejenigen, die schwach dabei sind und gegebenenfalls auch nicht mitkommen können, dabei nicht durch Rost fallen.
Jetzt ist das Mitgliedervotum erwartungsgemäß Zustimmung, oder? Das stand jetzt nicht wirklich gefühlt auf der Kippe.
In meinen Augen nicht, wobei ich mich über diejenigen gewundert habe, die geraten haben, man möge diesen Koalitionsvertrag ablehnen, weil mich die Frage beschäftigt hat, welches Szenario hätte den denn dann vorgeschwebt und das aus einer staatspolitischen Verantwortung heraus. Insofern habe ich diesen Teil insbesondere auch eines Juso-Bundesvorsitzenden und einigen Exponenten der SPD nicht verstanden, weil sie die Frage nicht mitkoppelten und was passiert dann?
Jetzt kommt natürlich die Personaldebatte dazu. Die CDU hat und CSU haben ihr Personal vorgestellt. Jetzt kommt die SPD dazu. Wenn Sie angesichts der Sachen, die wir vorhin debattiert haben, so ein bisschen das Profil aufmalen müssten, was jetzt ein guter Minister, eine gute Ministerin mitbringen müssten, das ist was?
Es gehört immer dazu, dass man offen ist für Beratung. Man muss den Empfehlungen und den Voten nicht folgen, aber man muss die Ohren weit aufsperren, man muss Führungsqualitäten haben, man muss Wegweisung geben können, aber sich darüber nicht verschließen. Man darf um Himmels Willen nicht den Fehler machen, mit einem Küchenkabinett sich zurückzuziehen und einen ansonsten großen Apparat eines Ministeriums quasi draußen vorzulassen. In Wirklichkeit sind diese Ministerien von ihren Qualifikationen hervorragend aufgestellt. Man muss mit diesen Qualitäten und Qualifikation zusammenarbeiten. Und man sollte Sparringspartner haben, auch außerhalb der eigenen Partei und außerhalb der eigenen Regierung, mit denen man Argumente abmisst und versucht herauszufinden, was sind die besseren Lösungen.
Haben Sie einen Wunschkandidaten aus den eigenen Reihen, wo Sie sagen, das wäre eigentlich gut, wenn die Person mit auf der Ministerbank, auf der Kabinettsbank
sitzen würde? Was glauben Sie, was passieren würde, wenn ich Ihnen jetzt einen Namen nenne?
Machen Sie mal.
Nee, Uwe Seeler.
Lieb nicht mehr.
Ja, leider.
Und falscher Fußballclub, da kommen wir gleich noch drauf.
Wir können auch Beckenbauer nehmen.
Es lebt auch nicht mehr. Kriegt Saskia Esken Ministeramt?
Bitte?
Kriegt Saskia Esken?
Das weiß ich doch nicht. Ich bin doch nicht das Orakel hier.
Würden Sie das wollen?
Darüber gebe ich auch keinen Kommentar, weil ich genau weiß, wie das dann wieder durchschießt.
Vervollständigen Sie bitte mal folgende Sätze. Am 1. Mai mache ich immer.
Da werde ich mit meiner Frau einen sehr schönen Nachmittag verbringen und abends mit Freunden Karten spielen.
Und den Nachmittag verbringen Sie wie und wo?
Den verbringe ich in meinem Garten mit einem guten Buch.
Hier würde ich mich gerne ehrenamtlich engagieren, wenn es meine Zeit erlaubt.
Ich habe genügend Ehrenämter und ich versuche erfolglos meine Mandate und Ehrenämter zu reduzieren. Ich bin 78 Jahre alt. Was stellen Sie sich vor?
Ich kann mir vieles vorstellen.
Ja, ich auch. Nämlich weniger.
Meine Lieblingsfigur beim Schach.
Die Dame natürlich.
Borussia Dortmund ist
ein Spitzenverein, der leider eine schlechte Saison hingelegt hat, sich jetzt wieder erholt und erneut vielleicht so gut ist gegen Ende der Saison, dass sie doch noch auf einen Champions-League-Platz kommen.
Das hatten wir im letzten Jahr schon und es hat geklappt.
Ja, und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht von Hand zu weisen, dass es wieder klappt.
Für die Nicht-Fußballer, jetzt sind sie, glaube ich, gerade Fünfter oder Sechster und die ersten vier kommen in die Champions League. Und also es ist irgendwie noch möglich.
Komm, es fehlen 3 Punkte.
Sie waren Aufsichtsrat 2010 bis 2020 beim BVB.
Ja, damals waren die sehr gut, was natürlich…
Damals gab es ein Double, Deutsche Meisterschaft und DFB-Pokalsieger unter Jürgen Klopp.
Das war, glaube ich, 2012. 2012.
Eins von beiden. Ja. Wir gucken es nach.
5-2 gegen Bayern im Endspiel des Pokalendspiels.
Das waren noch Zeiten.
Ja.
Meine schwierigste Entscheidung als Politiker war…
auf meinen Vorschlag zu verzichten, in der Finanzkrise alle deutsche Banken zwangs zu kapitalisieren. Es klingt sehr technokratisch, war damals aber wichtig. Die Angloamerikaner haben es gemacht und waren erfolgreicher damit.
Und Sie haben den Vorschlag nicht gemacht?
Nein, der scheiterte an der CDU nach dem Motto, das ist Sozialismus. Was mich ein bisschen wunderte, weil das bedeuten würde, dass die Amerikaner und die Briten plötzlich auch als Sozialisten da standen.
Und das bereuen Sie, weil Sie glauben, es wäre die richtige Entscheidung gewesen?
Es wäre die richtige Entscheidung gewesen. Es hätte zu einer sehr viel schnelleren Erholung des deutschen Bankenwesens beigetragen, was empirisch belegt ist durch die Entwicklung in den USA und in Großbritannien.
Gibt es irgendwann nochmal so einen Gedanken? Ich meine, das ist jetzt auch 12 Jahre her. Also ich gehe nochmal auf den Wahlkampf und die Spitzenkandidatur für die SPD 2013 ein. Gibt es da nochmal so einen Moment? Das Wahlergebnis war damals eindeutig. Also es waren, glaube ich, 15 Prozentpunkte Unterschied zur CDU, die waren über 40. Aber gibt es nochmal einen Moment des Bedauerns, so was wäre, wenn? Oder sind Sie jemand, der sagt, hey, das hat damals nicht geklappt, ich habe es versucht, that's it?
Nein, das, was ich definitiv falsch gemacht habe, sind meine Fingerübungen gewesen, die von der Süddeutschen Zeitung abgebildet wurden.
Das muss man kurz erklären, das haben nicht mehr alle auf dem Schirm. Es gab damals diese Reihe Sagen Sie jetzt nichts im SZ-Magazin, haben Sie Mittelfinger gezeigt. Ja. Auf welche Frage nochmal?
Was ich von den Journalisten oder von den deutschen Medien halte.
Ja, die, prima, Herr Steinbrück, gute PR-Berater. Ja,
die aus meinem Wahlkampf immer nur schilderten, wie ich aussah oder was ich sagte und niemals auf Inhalte zu sprechen kam. Und anschließend sich einige dieser Journalisten darüber beschwerten, wie banal der Wahlkampf gewesen ist, wozu sie selber beigetragen haben. Das hat mich schon auf die Palme gebracht.
Aber Sie haben doch ein Öffentlichkeitsarbeitsteam um sich herum gehabt. Da muss doch jemand mal sagen, hey Peer, das ist keine so gute
ja,
Idee
mit dem Mittelfinger. Ja, das hat er ja, Herr Präger. Mein Pressesprecher hat gesagt, lass das sein.
Und dann haben Sie gesagt.
Und dann habe ich gesagt, komm, lass es schießen. Das war ein kapitaler Fehler. Also es sind viele junge Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, das war absolute Spitze, Herr Steinbrück. Der Punkt war nur, die waren alle nicht wahlberechtigt.
Und nicht Journalisten. Sie haben mal gesagt, Politik bedeutet, auf der Basis unzureichender Informationen entscheiden zu müssen.
Ja.
Das hat Sie begleitet? Ist ja. Das eine Erkenntnis, die schon im politischen Alltag aufgekommen ist oder eher danach in der Reflexion?
Nein, das hat einen immer begleitet und das ist auch der Unterschied übrigens gegenüber Ihrer Branche. Sie kommen alle vom Rathaus und wissen es besser. Politik besteht darin, bei unvollständigen Informationen verantwortliche Entscheidungen zu treffen.
Und ist nicht, im alltäglichen Journalismus auch manchmal so.
Ja, aber bezogen auf die Kommentarlage dann politische Entscheidungen 3 Wochen oder 2 Wochen später, weiß man genau, oh, da haben die ja alle Informationen gehabt und deshalb kommen sie zu dem Ergebnis, dass die Entscheidung hätte anders gefällt werden müssen. Aber das unterscheidet. Und das müssen sie teilweise, jetzt kommt das noch hinzu, unter erheblichem Zeitdruck machen. Und können nicht sagen, ich schlafe da noch mal eine Woche drüber.
Sondern wenn dann jetzt.
Wenn dann jetzt und zwar punktgenau.
Sind Sie jemand gewesen, der in solchen Situationen gesagt hat, ich hole mir ein engstes Team, wir heute würde man sagen, spiegeln das mal eine Runde und dann treffe ich eine Entscheidung oder wie ist das gelaufen? Sie müssen ja trotzdem einen Weg für sich gefunden haben, da Entscheidungen zu treffen,
ja.
Auch handlungsfähig ja. Zu bleiben.
Ja, man hat sich immer, dazu war zu immer die Gelegenheit, es war auch notwendig, nicht irgendwie völlig, fast hätte ich gesagt, autokratisch oder allein stehend den Mond anbetend irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern sich abzustimmen mit denjenigen um einen herum, dem man vertrauen konnte. Und die auch wussten, dass sie ihre gegenteilige Meinung sagen konnten. Mhm. Wenn immer ich in ein Ministerium kam, habe ich der unmittelbaren Umgebung von mir, also der meinem Ministerbüro, gesagt, es gilt bei mir ein chinesisches Sprichwort nicht. Dann haben die sich immer gewundert, warum ich sagte, das Sprichwort gilt nicht. Und ich habe gesagt, dieses chinesische Sprichwort lautet, kommst du zu deinem Herrn oder deiner Herrin und sagst die Wahrheit, brauchst du ein schnelles Pferd.
Sie wollten gegenteilige Meinungen hören, um sich ein umfassendes Bild zu machen.
Und die sollten wissen, dass sie kein schnelles Pferd brauchen, um den Hof zu verlassen. Was bedeutet, sie werden nicht mit Liebesentzug bestraft.
Gab es Situationen, wo das für Sie besonders spürbar war? Ich denke an eine Situation, das ist nicht Sie, aber wir nehmen das gerade in Bonn auf. Ich denke an das Hochwasser im Ahrtal zum Beispiel, was für Politiker und Politikerinnen sehr hohen Entscheidungsdruck gehabt hat. Gibt es bei Ihnen solche Situationen, die so waren? Weil man weiß es einfach nicht, man muss trotzdem agieren.
Ja, während der Finanzmarktkrise.
Das ist auch so das prägendste Ereignis gewesen.
Ja, teilweise mussten sie dort an sogenannten Krisenwochenenden und sie haben die Sitzungen immer sehr stark versucht, auf diese Wochenenden zu zentrieren, weil die Börsen geschlossen hatten. Aber sie wussten dann, wenn der Tatort zu Ende ist, um 21.45 Uhr, müssen sie für den nächsten Tag eine Entscheidung getroffen haben und bekannt geben, weil um 24 Uhr die Tokioter Börse um 8 Uhr oder 9 Uhr morgens aufmacht. Und dann müssen sie auf dem Markt sein im Sinne einer Stabilisierung. Einlassung.
Da sind wir in den Jahren 2008, 2009 vor allen Dingen.
Ja.
Da als Bundesfinanzminister dann.
Ja.
Können Sie noch festmachen, ab wann das so intensiv war? Also ein bisschen das auslösende Ereignis, ab wann man das Gefühl hatte, okay, jetzt wird's next level.
Gut, ich glaube, Lehman Brothers war Mitte September und das spitzte sich dann innerhalb von 14 bis 3 Wochen unwahrscheinlich zu. Der berühmte Auftritt oder ja, der Auftritt von Frau Merkel und mir mit Blick auf die Gewährleistung der sicheren Sparanlagen war am 5. Oktober 2008 und dann ging das aber weiter hoch mit übrigens einer erstaunlich schnell gelungenen Gesetzgebung in Deutschland zur Stabilisierung, was ein Indiz dafür ist, dass wenn die Verfassungsorgane unter Druck stehen, sie durchaus handlungsfähig sind in einer Demokratie und sehr schnell handeln können. Das Finanzmarktstabilisierungsgesetz haben wir, glaube ich, innerhalb von 4 bis 5 Wochen in Kraft setzen können.
Was hat Sie in die Politik getrieben?
Das ist nicht so geradlinig gewesen. Ich habe ja nie angefangen, wenn Sie so wollen, mit der Ochsentour auf der kommunalen Ebene in irgendeinem SPD-Ortsverband oder in einer Kreisverband oder Landesverband, sondern ich bin eher über die Administration dann in politische Funktionen gekommen. Ich war lange Büroleiter von Johannes Rau, vorher persönlicher Referent vom Bundesminister und dann Staatssekretär und habe eigentlich erst relativ spät ein Landtagsmandat in Nordrhein-Westfalen gehabt.
Also Rau als ehemaliger Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und die Motivation zu bleiben? Ist es Veränderung? Ist es Verbesserung? Ist es ein bisschen Ego auch? Was ja nicht schlimm sein muss?
Nein, dass jeder Politiker, der ihn plötzlich einreden will, er hätte kein Ego und er hätte keine, wie soll ich sagen, auch vielleicht manchmal etwas übersprühendes Selbstbewusstsein, der schwindelt sie an.
Würden Sie sagen, Sie haben übersprühendes Selbstbewusstsein?
Meine Frau würde es sagen, ja, ich nicht.
Mhm. Und wie häufig debattieren Sie das zu Hause?
Ich bin mit ihr fast 50 Jahre verheiratet und glauben Sie, diese Debatten sind wie zum Anfang ziemlich anstrengend.
Für Sie oder für Ihre Frau?
Ja, wahrscheinlich mehr für mich.
Spricht sehr für Ihre Frau. Ich habe gelesen, dass Sie 2005, ist jetzt auch schon 20 Jahre her, wieder in die Kirche eingetreten sind, nachdem Sie mit 18 ausgetreten waren.
Ja.
Weil?
Habe ich aber nie bekannt gegeben.
Den Austritt oder den Wiedereintritt?
Den Wiedereintritt habe ich nie bekannt gegeben, weil ich nicht wollte, dass es missverstanden wird.
Was kann denn das Missverständnis sein?
Naja, ist doch klar. Wenn
Welche Kirche sind Sie wieder eingetreten? Evangelische Landeskirche?
In die evangelische, ja.
Wieso kann das missverstanden werden?
Wenn Sie als Ministerpräsident dann auch kurz vor einer Wahl stehen und dann plötzlich einen solchen Schritt tun, bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht nur Gutwillige, sondern sehr viel Böswillige auch gibt, die versuchen, Ihnen das unter die Schuhe wie so ein Kaugummi zu kleben, nach dem Motto, das macht er ja nur, um seine Wahlaussichten zu verbessern. So ist die Welt nun mal. Und deshalb habe ich es nicht bekannt gegeben.
Das war aber offenbar nicht der Grund damals.
Nein, der Grund ist ein langes Gespräch gewesen mit dem seinerzeitigen von mir sehr geschätzten Präses der Rheinischen Landessynode, Nikolaus Schneider. Übrigens im Zuge des furchtbaren Tsunami, der Tsunami-Katastrophe in Südostasien, wo wir viele Opfer zu beklagen hatten, die auch als Touristen in Nordrhein-Westfalen dort waren.
Ja, die war 2004.
So, und das Ergebnis dieser langen Gespräche, die natürlich dann auch über diese Katastrophe hinausweisten, war, dass wir uns einig wurden über ethische Prinzipien. Und ich in auch einer Wertschätzung der Kirchen in ihrer Rolle auch Gesellschaft zu stabilisieren, zusammenzuhalten, ihre karitativen Aufgaben über die Glaubensstiftung hinaus, ich zu einer Wertschätzung gekommen bin, wo ich sagte, dann bringe ich mich dort auch ein. Aber ich wollte nie, dass das über den privaten Kreis meiner Familie hinausgerät.
Ja, interessant. Das ist aber eher eine institutionelle Antwort als eine innerliche Antwort.
Nein, also es ist sowohl als auch. Aber Sie haben recht, es ist auch eine institutionelle, hat auch einen institutionellen Bezug. Wohl wissend, dass es neben Politik und Verwaltung auch andere wichtige Institutionen in dem Staat gibt, die Sinnstiftung betreiben, die ethische Prinzipien vertreten, die wir dringend brauchen. Aber es hat auch eben die Seite, dass ich zu einer, was ich aber jetzt nicht weiter darstellen will, zu dem Ergebnis gekommen bin, man kann den Gottesbegriff, wie ich glaube, auch als ein ethisches Prinzip definieren.
Also man kann sowas wie Nächstenliebe zum Beispiel nehmen und versuchen, in den Alltag zu integrieren und dann hat das auch eine christliche Komponente im Handeln.
Richtig, ohne dass ich die, wie soll ich sagen, etwas naiven Bilder teile, die darüber teilweise dann...
Ja, man kann das ja in den Alltag übersetzen und trotzdem ein abstraktes Gottesbild haben. Das ist ja kein Widerspruch. Ich frage das nur deshalb auch, weil natürlich jetzt gerade nochmal so ein bisschen die Debatte, wie soll sich Kirche einmischen oder nicht und wie grundsätzlich oder nicht. Aber das, was ich daraus höre, würden Sie eher sagen, nein, das darf durchaus in den Alltag übersetzt werden und darf auch in einem politischen Alltag zu einer Meinungsäußerung der Kirche oder zu einer Positionierung führen.
Richtig.
Jetzt Jetzt müssen wir über eins noch reden. Ich würde Ihnen am Ende gerne eine Chance geben.
Sie wollen jetzt nicht über die Schweiz reden, oder?
Klar. Ja. Also Mittelfinger haben Sie schon erwähnt. Ich wollte jetzt so einen Satiriker ein bisschen in Ihnen anspielen. Herr Steinbrück, ich sortiere mal meinen Zettel. Sie haben ein schwieriges Verhältnis zur Schweiz.
Ja, die ja mit mir auch.
Jetzt bringen Sie mich in eine schwierige Lage, weil ich gerade sagen wollte, das ist auch nicht unüblich zwischen Deutschen und Schweizern, aber daran haben wir Deutschen auch einen gewissen Anteil. Wollen Sie vielleicht die Chance nutzen, einmal, ich würde jetzt fast sagen, nicht bei der Schweiz zu.
Sie haben sehr, sehr pathetisch
Ich versuche das ein bisschen größer zu machen.
Aber das ist ganz nüchtern. Das ist ganz nüchtern.
Jetzt sind wir 2009 bei der Debatte um das Schweizer Bankengeheimnis.
Ja, klipp und klar. Das Geschäftsmodell Schweizer Banken bestand lange Zeit darin, vorsätzlich die Staatsbürger anderer Länder zum Steuerbetrug an ihrem Fiskus einzuladen. Bis hin, dass man behilflich war, in Koffern Geld über die Grenze zu tragen.
Das geht heute so auch nicht mehr.
Nee, Moment. Das ist der Punkt, den ich dann damals aufgegriffen habe. Übrigens nicht alleine, sondern mit vielen anderen. Und das ist, wenn Sie so wollen, auf Englisch ein Matter of Fact. Das ist am Schweizer Bank am laufenden Band gemacht zur Beschädigung des deutschen Fiskus, des französischen Fiskus und anderer auch. Und dann habe ich das aus der Ecke des Kavaliersdeliktes herausgeholt. Und dann passiert etwas, was immer häufig passiert. Es wurde nicht der Missstand zum Thema gemacht, sondern es wurde derjenige zum Gegenstand gemacht, der den Missstand beschrieb. Und das war ich.
Sie haben aber damals auch, muss man fairerweise sagen, für die Schweizer Ehrenrettung von der Kavallerie, von der Siebten gesprochen, die man dann holen müsste oder zumindest damit drohen müsste. Oder auch so einen Satz gesagt, wir müssen nicht nur Zuckerbrot benutzen, sondern auch Peitsche. Übrigens zum Satz des Jahres in der Deutsch-Schweiz damals
gewählt worden. Ja, das ist, dass die Politik arbeitet gelegentlich mit Bildern. Und wenn man ein Thema, das so versteckt gewesen ist über Jahrzehnte und so tabuisiert worden ist, wirklich in seinem Kern, und das hat eine weitreichende Konsequenz dessen, was an Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, an Wirtschaftskriminalität betrieben wird in Europa und die Schweizer Banken aktiv daran beteiligt sind, dann kommt man nicht umhin, etwas auch auf die Tonne zu hauen. Im Übrigen,
Die Schweizer hauen nicht gerne auf die Tonne, erst recht nicht von den Deutschen.
Das ist mir völlig klar, aber das ändert nichts daran, dass ich aus einer deutschen Interessenlage, nämlich mir gehen Steuereinnahmen verloren, die ich für Kindergärten, für Bildung, für Universitäten, für Infrastruktur gerne hätte, dadurch, dass Schweizer Banken vermögende Deutsche dazu einladen, ihr Geld in die Schweiz zu transferieren, illegal und dort besser behandelt zu werden als vom deutschen Fiskus.
Ich wollte Ihnen jetzt eigentlich eine Brücke gebaut haben.
Nee, ich komme da nicht über die Brücke so ohne weiteres, weil ich zu dem Ergebnis komme, dass zunehmend das Thema Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, Wirtschaftskriminalität, eines der zentralen Themen ist, die unsere Gesellschaft unterminieren und erodieren lassen. Und da habe ich keinen Humor für. Das, was ich positiv konzidiere und anerkenne und respektiere, ist, dass die Schweiz sich anschließend ja neu sortiert hat in dieser Frage. Das heißt, sie hat dem internationalen Abkommen zum automatischen Informationsaustausch ja zugestimmt. Insofern ist die Lage bereinigt und ich habe ein völlig entkrampftes Verhältnis, was das betrifft und freue mich über jede Einladung, die ich in die Schweiz kriege.
Wann waren Sie das letzte Mal in der Schweiz?
Vor wenigen Monaten, sowohl in Davos auf einer Veranstaltung, nicht das Davoser Wirtschaftsforum, aber bei einer anderen Gelegenheit und neulich in der Zürich habe ich neulich eine Rede gehalten. Also das ist alles relativ entspannt und auch mit meinem früheren Schweizer Kollegen im Bundesrat, der für Finanzen zuständig ist, habe ich einen netten Talk gehabt im Schweizer Fernsehen. Also insofern ist das alles in Ordnung. Damals war es anders.
Ich würde gerne abschließend, wenn man mal so auf so ein paar Dinge guckt, also Sie haben, glaube ich, relativ früh die SPD schon davor gewarnt, dass sie unter die 20% fällt. Sie haben, glaube ich, damals, als die Krim annektiert wurde, das war 2014, auch schon von Zeitenwende gesprochen und Sie haben auch vor dem relativ früh gewarnt, was als es Trump 2, die zweite Amtszeit noch nicht gab, möglicherweise sein könnte. Wenn man jetzt mal sagt, das sind ja alles offenbar Dinge, die Sie auch gesehen und erkannt haben. Glaskugel zum Schluss. Ja. Wo bewegen wir uns denn hin? Was müssen wir uns auf den Zettel schreiben, von dem Sie glauben, darum müssen wir uns kümmern? Mal jenseits der Sachen, die wir vielleicht schon debattiert haben.
Ich glaube, auf Europa kommen sehr weitreichende Fragen zu. Die weltweite Machttektonik verschiebt sich eindeutig in den Indopazifischen Raum. Die USA sortieren sich neu und orientieren sich auch neu, sind zu einem unkalkulierbaren Faktor geworden. China wird seinen Weg weitergehen. Die Welt droht wieder in zwei Blöcke zu fallen, weniger ideologisch getrimmt als früher zu Zeiten des Ost-West-Konfliktes. Und Europa droht dazwischen zerrieben zu werden. Und wenn dieses Europa sich nicht besser organisiert und zusammenfindet auf mehreren Gebieten, so sowohl in der Verteidigungsfähigkeit wie in einer Kapitalmarktunion, Energie, Telekommunikation, Digitalisierung, KI, dann wird dieses Europa zunehmend als globaler Akteur ausfallen oder marginalisiert und das wird mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen und damit auch Wohlstandsverlusten verbunden sein, wenn Europa sich nicht besser aufstellt.
Dann reden wir aber mindestens über drei Ebenen, ne? Also wir reden über europäische Ebene wie, sagen wir mal, EU und andere Institutionen. Wir reden über nationale Ebene, also das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, schafft der deutsche Staat effektiver, leistungsfähiger, handlungsfähiger zu sein. Und das dritte ist aber auch, wie lebe ich als Bürger darin und ist mir das auch bewusst, weil es einfach etwas ist, was in meinem Alltag ja, sei es durch Nachrichten, aber sei es auch durch Zölle, Preise spürbar ist. Also es sind dann alle drei Ebenen, die irgendwie Hand in Hand gehen müssen, weil sonst wird es nicht funktionieren.
Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Mein Eindruck ist, dass die Politik in den letzten zwei Jahren, jedenfalls seit der Regierungserklärung von Scholz 2022, also drei Jahre, mit dem Begriff der Zeitenwende, den Fehler gemacht hat, den Bürgerinnen und Bürgern die Konsequenzen und Dimensionen dieser Zeitenwende nicht richtig erläutert zu haben. Und dass umgekehrt viele der Bürgerschaft bis heute nicht begriffen haben, dass wir es mit einer Zeitenwende zu tun haben und dass die unser Leben verändert. Sie kriegen keine Zeitenwende ohne Veränderungen. Und einige dieser Veränderungen sind übrigens mit Zumutungen verbunden. Und die entscheidende Frage für die Politik ist, ob sie diese Zumutungen einigermaßen gerecht verteilen kann.
Geht es Ihnen damit als Privatperson gut? Oder macht das manchmal auch, weiß nicht, Druck, Sorge?
Es macht mir erhebliche Sorge mit Blick auf meine eigenen Kinder und vor allen Dingen auch meine Enkelkinder, weil ich den Eindruck habe, dass Deutschland in und mit Europa in 20, 30 Jahren, wenn diese Enkelkinder die ersten Schritte in ihr Berufsleben machen, dass die es mit ganz anderen Voraussetzungen und schwierigeren Voraussetzungen zu tun haben können als ich. Ich gehöre einer privilegierten Generation an als Nachkriegsgeborener und bin mir dessen sehr bewusst. Und deshalb fehlt mir auch dieser gelegentlich nölige Ton, der unsere Debatten durchzieht in Deutschland.
Dann vielen Dank fürs Nicht-Nölen in den letzten Minuten. Und jetzt noch Besorgung machen. Jetzt geht's auf den Wochenmarkt. Nee, Wochenmarkt ist gerade gar nicht.
Nein, ich brauche dringend Glühbirnen.
Weil?
Weil vier ausgefallen sind.
Was ist denn da los zu Hause?
Ja, das frage ich mich auch.
Und dafür sind Sie aber zuständig?
Ja. Meine Frau schickt mich da. Na, es sind nicht nur Glühbirnen, es sind solche Halogenstrahler, die ich da dringend brauche für eine Bibliothek.
Das war Machtspiel mit Per Steinbrück in dieser Woche. Wenn ihr uns eine Rückmeldung geben wollt, dann macht das gerne. machtspiel@nzz.de. Die Links wie immer in den Shownotes und wir sind nächsten Donnerstag wieder da. Dann sitzt an meiner Seite wieder mein Schweizer Kollege Benedikt Neff. Ich bin Sven Präger. Bis dann. Ciao.